Ja, zunächst darf ich euch herzliche Grüße bestellen aus der Gemeinde in der Margaretenstraße in Rostock und aus Kriwitz einen lieben Gruß auch von Bruder Sühl an euch. Der lässt euch auch ganz herzlich grüßen. Ja, erstmal hier alles fertig machen. Ihr habt ja schon zwei Bibeltexte gehört heute, aber den dritten kann ich euch nicht ersparen, denn über den dritten möchte ich gern was sagen. Ich lese mal, ihr könnt hier oben mitlesen, wer möchte. Ihr müsst natürlich nicht. Das ist ein Text aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12, die Verse 44 bis 50. Da heißt es: Jesus aber rief und sprach: Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht bewahrt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu erretten. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. Im Hebräerbrief finden wir eine Stelle, da heißt es, dass wir auf Jesus schauen sollen, dass indem wir auf ihn schauen, dass wir dann innerlich auferbaut werden, dass er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und da heißt es dann, betrachtet den, also damit ist der Herr Jesus gemeint, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Und jetzt kommt die Begründung, warum wir auf ihn schauen sollen, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Also das heißt, auf den Herrn Jesus sehen, bewirkt in mir, dass meine Seele frisch bleibt, dass ich ein fröhlicher, auf den Herrn Jesus, auf Gott bezogener Mensch sein kann und froh und gestärkt durch unser Leben, durch mein Leben gehen darf. Hinschauen auf Jesus, um selber davon Gewinn zu haben. Im Glauben gestärkt zu werden, ermuntert, im Glauben fit gemacht werden. Und genau in diesem Vertrauen wollen wir jetzt anhand dieses Bibeltextes, den wir gerade gehört und gelesen haben, wollen wir auf den Herrn Jesus sehen, um uns auf ihn zu orientieren. Nicht auf irgendwas, sondern auf ihn, um das zu genießen, um den guten Einfluss von ihm zu haben. Der Textzusammenhang, in dem unser Text hier steht, da ist einmal die Salbung der Maria, wo der Herr Jesus ja dann gesagt hat, dass sie das schon zu seinem Begräbnis getan hätte. Dann kommt der königliche Einzug nach Jerusalem. Der steht nicht bei Johannes, ist aber zeitlich da einzuordnen. Und direkt vor dem Text, da steht eine Vision vom Propheten Jesaja, der über die Herrlichkeit Jesu redet, wo Jesaja denn wo Johannes eine Jesaja-Stelle zitiert, wo davon die Rede ist, dass Jesaja Yahweh gesehen hat, den Herrn der Heerscharen im Tempel. Und diese Stelle bezieht Johannes auf den Herrn Jesus. Also Jesaja 6 und Johannes 12, müsst ihr mal vergleichen. Da ist genau diese Stelle in Jesaja zitiert, wo Yahweh gesehen wird. Und Johannes sagt uns, dies sagte er, weil er seine Herrlichkeit sah. Und wenn wir im Johannestext gucken, was heißt, wer ist seine, wem bezieht sich das auf den Herrn Jesus? Dann kommt unser Text, den ich gelesen habe, der ist wie so ein Vermächtnis, eine Zusammenfassung, so ein Vermächtnis der Lehren Jesu. Und danach kommt dann der Bericht von der Fußwaschung und vom Passamal, dann kommen die Abschiedsworte, dann kommt das hohe priesterliche Gebet, wo der Herr Jesus für die Seinen und auch für uns gebetet hat. Nicht nur für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Das sind wir auch, gehören wir dazu. Ja, also eine Darstellung des Priestertums Jesu und seiner Hingabe als Opferlamm für die Sünden der Welt. Das ist so der Zusammenhang, wo es also um alles geht. Wo der Herr Jesus auch schon ganz klar ausgerichtet war auf seine Opferung, auf sein Hingerichtetwerden. In diesem Kontext hat er diesen Text auch gesagt, den wir gerade hier gehört haben. Wir wollen diesen Text in drei Abschnitten betrachten. Einmal die untrennbare Einheit zwischen Gott, dem Vater, und Gott, dem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Die untrennbare Einheit. Dann zweitens der Inhalt der Botschaft und der Sinn des ersten Kommens Jesu. Die Errettung, unsere Errettung aus Verlorenheit, aus Finsternis und aus Tod. Und drittens die Konsequenzen der Ablehnung Jesu. Die Konsequenzen der Ablehnung seiner Worte und auch der Schrift. Die untrennbare Einheit zwischen Gott und dem Herrn Jesus, seinem Sohn. Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Dann Vers 49, ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. Hier in diesen Versen finden wir diese drei Punkte, die wir jetzt dann auch so nacheinander durchgehen wollen. Die untrennbare und enge Beziehung zwischen Vater und Sohn wird eben in diesen drei Dingen hier im Text ausgedrückt. An Jesus glauben heißt an den Vater glauben. Es gibt ja da Gruppen, ich weiß nicht, ob ihr Leute kennt, die die Gottheit Jesu in Frage stellen. Die sagen, ja, an den Vater ja, aber mit dem Sohn, ach, die haben da also, an Jesus glauben heißt an den Vater glauben. Jesus sehen heißt den Vater sehen. Können wir nicht verstehen, aber die Schrift sagt es uns. Wir können das rational nicht verstehen. Aber die Schrift sagt es uns, das ist die Wahrheit. Und Jesus hören heißt den Vater hören. Diese Einheit ist wie eine Klammer um den gesamten Text herum. So, jetzt wollen wir mal zum ersten Punkt kommen. An Jesus glauben heißt an den Vater glauben. Wer an mich glaubt, sagt der Herr Jesus, glaubt nicht an mich. Das ist ein Widerspruch, ne? Ganz klarer Widerspruch in der Schrift. Die Schrift ist voller Widersprüche, merken wir hier schon wieder, ne? Wenn der Herr Jesus sagt, wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich. Ja, kürzer kann man ja einen Widerspruch nicht mehr formulieren. Und die Schrift sagt es so und ich glaube es auch so. Ja? Er glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Glauben heißt in diesem Zusammenhang, im Deutschen haben wir ja eine dumme Wortüberlagerung. Die ist in der biblischen Grundsprache gar nicht so. Das heißt, Glauben heißt nicht wissen, so wie wir das als Deutsche oft verstehen. Es heißt, sich jemandem ganz anvertrauen. sich jemandem ausliefern, sich völlig von ihm abhängig machen, ohne irgendwo ein Hintertürchen bereit zu haben. Das ist genau das, was in einer gottgewollten Ehe geschieht. Da vertraut man sich einander an, ohne gleich den Scheidungstermin im Hinterkopf zu haben, wenn es nicht klappt, sondern bis dass der Tod euch scheide. Dieses Einandervertrauen, genau das ist hier gemeint. Ein Kommentator, MacDonald, schreibt hier, mehr als Glaube ist mehr als rein intellektuelle Zustimmung zu einer wohlbekannten Tatsache. Solche intellektuelle Zustimmung verlangt von dem betreffenden Menschen keine besondere Hingabe und verändert auch sein Leben nicht. Es reicht nicht aus, nur an die Existenz Gottes zu glauben. Natürlich ist das die Grundlage, aber es reicht nicht. Und jetzt zitiert er eine Stelle aus Jakobus. Auch die Dämonen glauben an die Tatsache, aber sie geben sich Gott nicht hin. Das ist kein rettender Glaube. Wenn ein Mensch wirklich an den Herrn glaubt, dann muss er sich mit Geist, Seele und Leib dafür einsetzen. Dieser Einsatz zeigt sich in einem veränderten Leben. Glaube ohne Werke ist reiner Kopfglaube und ist deshalb toter Glaube. Also Jakobus schreibt das ja so, ja, du glaubst, dass Gott ist, ja, das ist ja schön. Das wissen auch die Dämonen, das wissen auch die Teufel. Aber dieses Wissen ist nicht der Glaube, von dem hier die Rede ist, sondern hier ist dieses sich jemandem anvertrauen, sich für jemand einsetzen, füreinander da sein, sich hingeben für den anderen. Ein lieber Bruder hat, der wurde mal gefragt, wann man reif ist zum Heiraten. War eine Jugendstunde, wo er das gefragt wurde. Und dann sagte er dann zu den jungen Knaben, die das gefragt haben, damals gab es noch nicht so viel Zentralheizung, der sagt, wenn es euch das größte Vergnügen ist, jeden Morgen um 4 aufzustehen und alle die Kohlen zu holen und alles fertig zu machen, dass eure Frau dann alles bereitet hat, dass sie nur noch, also dann, wenn das euer größtes Vergnügen ist, dann seid ihr bereit zu heiraten. Also er wollte damit sagen, wenn man sich für den anderen aufopfert, nicht die Füße hochlegen, nicht der Pantoffelheld sein, sondern sich für den anderen dahingeben, das ist Glaube. Und das will der Herr Jesus, dass wir es auch für ihn so tun. Und er hat es ja für uns schon lange getan. Also seine Aufgabe in der Beziehung ist ja schon vollbracht. Es ist vollbracht. Dann der zweite Punkt, wo es um den Glauben geht. Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Es gibt keine Konkurrenz zwischen dem Vater und dem Sohn. Manche haben ja beim Gebet so manchmal das Problem, ja sage ich jetzt, lieber Vater im Himmel oder bete ich zum Herrn Jesus. Zum Heiligen Geist zu beten ist in der Schrift überhaupt nicht bezeugt. Also das würde ich jetzt auch gar nicht in Betracht ziehen. Aber zwischen dem Vater und dem Sohn ist keine Konkurrenz. Das Gebet kommt immer an die richtige Adresse. Brauche jetzt nicht sagen, ach, jetzt habe ich ja, ob der Sohn jetzt beleidigt ist oder der Vater jetzt, es ist eins. Die hohen Priester und Pharisäer und die Schriftgelehrten, die warfen dem Herrn Jesus vor, sich zu Gott machen zu wollen, sich gotteslästerlich an die Stelle Gottes zu setzen. Und genau das tat der Herr Jesus nicht. Denn der auf Jesus gerichtete Glaube, er sagt, wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich. Was heißt das hier? Er stellt sich nicht vor Gott. Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und er machte sich nicht zu Gott, sondern er war Gott. Er musste sich nicht zu Gott machen, weil er von Ewigkeit her Gott war. Jesus und der Vater sind eins, schreibt Johannes in seinem Evangelium 2 Kapitel vorher. Niemand, sagt der Herr Jesus auch, niemand kann heute direkt, das heißt ohne den Herrn Jesus oder am Herrn Jesus vorbei zum Vater kommen. Es gibt keinen Weg zum Vater außer über den Herrn Jesus Christus. Und genau das ist das große Problem des heutigen Judentums. Das können sie nicht begreifen. Das ist ihnen eine Hürde, über die sie noch nicht rüberkommen. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wenn es im Koran heißt, dass Allah keinen Sohn hat und nie einen Sohn gezeugt hat, dann kann Allah nicht der Gott der Bibel sein. Es ist eine totale Irrlehre, wenn es Christen gibt, die sagen, Allah und der Gott der Bibel sind eins. Das ist nicht wahr. Allah hat keinen Sohn per Definition und unser Gott und Vater hat einen Sohn. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ganz klar ein Trennungskriterium. Jesus sehen heißt den Vater sehen. Da heißt es, wer mich sieht, sagt der Herr Jesus, sieht den, der mich gesandt hat. An einer anderen Stelle sagt der Herr Jesus das Gleiche nochmal. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das ist etwas, was wir verstandesmäßig nicht begreifen können. Gott, der Vater ist Geist und damit für uns unsichtbar. Gott wohnt in einem für uns völlig unzugänglichen Licht. Gott ist der, den keiner der Menschen je gesehen hat, noch sehen kann. Und das heißt, niemand kann Gott sehen und am Leben bleiben. Und doch können wir den Vater sehen. Und wir können auch am Leben bleiben, wenn wir auf Jesus sehen. Wenn wir auf Jesus sehen, sehen wir den Vater und bleiben am Leben. Die Frage, was sehen wir denn am Herrn Jesus, wie er als Mensch war? Er war ja so sehr Mensch, dass die Pharisäer ihm das vorwarfen, als er sagte zum Beispiel, ich bin Anihu, diese Gottesformel, dieser Name des Ewigen. Die sagten, was machst du aus dir selbst? Das war ja auch die Begründung für sein Todesurteil. Nichts anderes, nicht, dass er König sein wollte oder so, das haben sie Pilatus erzählt, aber intern, die interne Beratung der Juden und vor Pilatus, da ging es bis, sage uns, ob du der bist, der Sohn des Höchsten. Und dann sagt er, du hast es gesagt. Das war die Todesursache, nicht, dass er König wäre von Israel, und sie, aber das war das politische Instrument, um dann das Todesurteil durchzukriegen. Was sehen wir an ihm als Mensch? Er war sanftmütig. Er war demütig. Er ging den Schwachen nach. Er war barmherzig. Voller Mitleid mit den Verlorenen. Alles Dinge, die auf Gott zutreffen. So ist der Vater. Er war aber auch kraftvoll. Er war unheimlich ausdauernd. Er war zäh. Er war hart gegen sich selbst. Aus Liebe zu uns. Wenn ich daran denke, wie die Folterung da erfolgte, er hätte gehen können, als sie ihm den Rücken zerfleischten, als sie ihm die Dornkrone aufsetzten, als sie ihn da übelst behandelten. Und viele sind ja schon bei der Geißelung, bei der Folter gestorben. Da hätte er gehen können. Und als sie ihm die Nägel durch die Arme, durch die Hände und die Füße schlugen, da hätte er gehen können. Er war hart zu sich selbst, unvorstellbar hart. So liebte er uns und so, er zeigt uns damit, so liebt der Vater uns. Unvorstellbar. Und er hatte Hoheit, er hatte Autorität. Als die Häscher ihn da einmal fangen sollten und dann unverrichteter Dinge zurückkamen und die Schriftgelehrten sie anschrien, wieso habt ihr ihn nicht mitgebracht? Und dann sagten die, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser. Die hatten keine Vollmacht, die konnten ihn nicht greifen. Die hatten den Auftrag, ja, die hatten auch die Handschellen mit dabei und die hatten auch alle Ausrüstung mit dabei. Aber sie konnten, er hatte einfach Autorität, er hatte Hoheit. Und so ist Gott, so ist der Vater. Und wie wertvoll sind gerade auch unter diesem Aspekt für uns die Evangelien. In ihnen können wir den Herrn Jesus sehen, wie er als Mensch lebte und handelte. Und wir dürfen immer Rückschlüsse ziehen, so ist der Vater. So ist der Vater, als der Jesus zu den Blinden ging und fragte, was willst du? So ist der Vater. Aber die Evangelien zeigen uns noch mehr. Sie zeigen uns auch Jesu göttliche Herrlichkeit, wie Johannes einmal sagte. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Der war immer noch ganz ergriffen. Auch Paulus schreibt es von der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. 2. Korinther steht das. Jesu Herrlichkeit im Neuen Testament steht im Kolosserbrief, im Hebräerbrief, Offenbarung an vielen Stellen. Das ganze Neue Testament bezeugt immer wieder, er war herrlich. Und wenn manche sagen, es gibt ja so Leute, die überlegen auch, wie mag der Herr Jesus ausgesehen haben, und sie sagen dann, ja, es steht ja da, er sah hässlich aus und verachtet und wir wollten ihn nicht sehen, er war verunstaltet. Das galt für den Zeitpunkt der Geißelung, wo da war er verunstaltet, da lief das Blut über sein Gesicht, da war sein Rücken zerfleischt, da war er unansehnlich und sie wollten ihn nicht haben. Aber ansonsten heißt es, er ist der Schönste, der Königssohn, der Herrliche. Ja, also wenn ein Jude aufgetreten wäre, der verunstaltet gewesen wäre, der irgendwie nicht normgerecht gebaut gewesen wäre von der Körpergröße oder auch vom, der irgendein Makel gehabt hätte, der hätte niemals in Anspruch nehmen können, das Lamm Gottes zu sein, was fehlerlos sein musste. Schon das Opferlamm, jedes Opferlamm musste ohne Fehler sein. Und da können wir zu 100% annehmen, dass das Opferlamm Gottes zu 100% gesund und fehlerfrei war, dass er das schönste Angesicht hatte, was ein Mann überhaupt haben kann. Er war nicht da, entstellt wurde er dann durch die Sünde der Menschen, durch die Folterung. Ja, von Jesaja 6 hatte ich uns schon gesagt, dass hier im Text ein Zusammenhang gestellt wird, die Herrlichkeit, die Jesaja im Tempel gesehen hat, dass das der Herr Jesus war vor seiner Menschwerdung. Seine Herrlichkeit wird auch bei der Verklärung sichtbar. Hier wurde der Niedrigkeitsmantel vor den Jüngern für einen kurzen Moment weggenommen, vor den drei Jüngern, die mit oben waren. Und sie sahen den Herrn Jesus ohne diesen Niedrigkeitsmantel, ohne dieses, dass er sich für uns kompatibel zeigte, dass wir ihn überhaupt ertragen können. Wenn er immer so rumgelaufen wäre wie auf dem Berg der Verklärung, das hätten die Menschen gar nicht ertragen können. Darum hat er sich so gestaltet, dass sie ihn ertragen, dass er als reiner Mensch erschien. Ja, und bei dieser Gelegenheit sagt ja dann auch der Vater bei der Verklärung, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, ihn hört. Damit kommen wir auch zu dem nächsten Punkt. Jesus hören heißt den Vater hören. In unserem Text im Vers 49 sagt der Herr Jesus, ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat. Er hat mir ein Gebot gegeben. Und jetzt müssen wir darauf achten, was ich sagen soll und was ich reden soll. Was ich nun rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. Dieses, was ich sagen soll, bezieht sich ja erstmal auf den Inhalt. Den hätte er so oder so sagen können. Aber auch, was ich reden soll, also die Worte direkt. Ich glaube, hier wird ganz klar auch gesagt, dass die Worte, die der Herr Jesus sagt, die einzelne Wortwahl vom Vater war. Nicht nur, was er sagte, sondern auch, wie er es sagte, was er redete. Es gibt keinen Informationsverlust, keine Veränderung zwischen dem Vater, der Botschaft vom Vater und der Botschaft des Sohnes. Was der Herr Jesus sagte, war 1:1 vom Vater, ohne jeden Abstrich. Man kann sich das ja mit dem Informationsverlust so vorstellen, wir kennen ja das Spiel Stille Post, ne? Da wird ja in Kinderkreisen gern gespielt. Wenn sie nicht Seilziehen machen, dann spielt man auch mal Stille Post. Und dann hört man, was am Anfang eingegeben wurde. Ein komplizierter Satz wird da manchmal genommen. Und am Ende kommt dann was ganz anderes raus meistens. Das kommt daher vom Informationsverlust. Weil immer ein bisschen, ein kleiner Fehler addiert sich zum nächsten kleinen Fehler. Und so entstehen nachher ein ganz großer Fehler. Manchmal erkennt man die Anfangsbotschaft überhaupt nicht mehr. Das passiert sogar bei den modernsten Kopiergeräten. Also wenn ein Kopiergerät eine Kopie von einem Original erzeugt, auf den ersten Blick sieht man keinen Unterschied, wenn das Gerät in Ordnung ist. Aber wenn man 100 oder 1000 Mal die Kopie nehmen würde als Original und wieder neu und immer so weiter, dann würde man merken, dass tatsächlich ein Informationsverlust da ist und dass nachher der Text nicht mehr zu erkennen ist. Der Text wäre nachher nicht mehr zu lesen. Also wir haben bei unseren Informationsübermittlungen immer einen Verlust. Aber die Informationsübertragung zwischen Vater und Sohn, die war mit null Informationsverlust. 1:1. Das ist Kommunikation innerhalb des Schöpfers selbst. Hier ist der Verlust absolut gleich null. Das, was der Herr Jesus sagt, ist also absolut gleichwertig mit dem, was Gott in den Evangelien zum Beispiel auch übernatürliche Weise gesagt hat. Aus der Wolke heraus zum Beispiel. Da heißt es ja, und aus der Wolke kam eine Stimme. Das war auch das, was Gott sagte. Ob das ein Engel war oder Gott, sagt der Text nicht, aber jedenfalls war das Gottes Wille. Und genau die gleiche Höhenlage hatte das, was der Herr Jesus als Mensch sagte. Kein bisschen darunter. Denn wenn Gott immer aus der Wolke geredet hätte, solche Beispiele kennen wir ja vom Sinai, wo die Israeliten dann sagten, wir ertragen es nicht mehr. Mose, rede du zu uns, geh du und hör du und dann sag du uns. Hier auch wieder die Liebe Gottes, die unserer Schwachheit entgegenkommt. Gott macht sich klein, er kommt uns unvorstellbar weit entgegen, bis direkt zu uns, er wird wie einer von uns. Und dann spricht er als Mensch zu uns und überlässt es uns sogar, ob wir zuhören oder ob wir nicht zuhören. Er überlässt es uns, ob wir glauben oder nicht glauben. Er bietet es uns an, aber er zwingt uns nicht. Diesen Unterschied findet man auch bei dem Gruß der Araber. Die christlichen Araber, also die richtige Christen sind, die grüßen sich Salam Lakum. Und die Moslems grüßen sich ja Salam Alaikum. Salam Lakum heißt, ich biete dir an. Ich biete dir Frieden an. So wie auf einer offenen, ausgestreckten Hand, du darfst ihn nehmen. Und Salam Alaikum, das ist, hier hast du den Frieden. Das wirst du vergewaltigt. Das ist genau der Unterschied. Ich möchte hier noch einen Gedanken einfügen. Der Herr Jesus trägt ja verschiedene Namen. Einer davon ist das Wort Gottes. In der Offenbarung steht das. Und so wie der Vater dafür sorgen konnte, dass Jesus als Mensch, das heißt in Niedrigkeit, Gottes Wort völlig rein und unverfälscht weitersagen konnte, genauso gilt das auch für das von Menschen geschriebene Wort Gottes. Auch dieses ist in Niedrigkeit geschrieben und begegnet uns in Niedrigkeit. Aber auch hier hat der Vater in seiner Allmacht dafür gesorgt, dass wir ein völlig zuverlässiges und reinen Text in den Händen haben. Und genauso wie der Herr Jesus abgelehnt und angegriffen wurde, ergeht es auch diesem uns von Gott gegebenen Wort. Es werden manche menschliche und innerweltliche Bedenken gegen die vollständige Wahrheit der Bibel vorgetragen. Und doch gilt, was der Herr Jesus sagt, bei Menschen ist es unmöglich. Unser Verstand kann es wirklich nicht verstehen, wie Gott uns sein Wort so hier vollkommen gegeben hat, dass ich sagen kann, das ist Gottes Wort. Kann ich auch nicht verstehen. Und wenn da ein kluger Mensch kommt, der kann mir viele Dinge sagen und ich sage, gut. Aber ich glaube trotzdem, weil der Satz weitergeht, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Menschliche Einwände sind gut und logisch und können Gewicht haben oder auch weniger Gewicht. Man erkennt ja auch, dass die sich immer wieder korrigieren müssen. Aber Gottes Wort gilt für alle Zeit. der Inhalt der Botschaft und der Sinn des ersten Kommens Jesu ist Errettung aus Verlorenheit, aus Finsternis und Tod. Der Herr Jesus sagt in Vers 46, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Sind wir denn überhaupt in einem Zustand der Finsternis? Ich rede immer von Finsternis. Manche von euch sagen, Mensch, ich habe gerade Urlaub und alles, habe gerade eine Gehaltserhöhung gekriegt und du redest von Finsternis. Was soll das denn? Wir erleben doch viele schöne Dinge. Ja, das tun wir. Und doch sagt die Bibel, dass die Welt, dass die ganze Welt im Dunkeln liegt. Es ging los im ersten Mosebuch, da heißt es aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und Adam hat gegessen. Damit kam der Tod unwiederbringlich, unwiderruflich in die Welt. Und dass es auch uns gilt, sagt Paulus im Römerbrief, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Und Johannes schreibt, wir wissen, dass die ganze Welt in dem Bösen liegt. Und mit dem Bösen ist der Satan gemeint. Die ganze Welt liegt in dem Bösen. Ich brauche mich nicht wundern, wenn um mich herum gelogen wird, wenn manipuliert wird, wenn alles getan wird, um die Massen in die Irre zu führen. Das ist ganz normal. Denken wir an die Geiselnahmen, die immer wieder geschehen. Die Nachrichten sind voll davon. Al-Qaida, Amokläufe in Schulen. 15-Jähriger erschießt seine Familie. Vergewaltigung von Frauen. Mädchen landen im Mülleimer in Indien, im Container, nicht nur dort. Auflösung der bisherigen Ordnungen. Denken wir an Gender Mainstreaming, wo Gottes Ordnung mit Füßen getreten wird, ganz bewusst. Autorität geht in die Brüche, Treue, Ehe sind lachhafte Begriffe, Familie wird umdefiniert. Und in diese Dunkelheit der Welt hinein kommt ein Licht. In dieses Chaos der Sünde, der Unmoral, der Untreue, der Bosheit, des Verbrechens kommt ein Licht, Jesus Christus. Jesaja schreibt, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Die ganze Welt liegt im Dunkeln, aber über dir strahlt diese Herrlichkeit, dieses Licht auf. Erfüllt, auch wenn wir denken, wo es in Jesaja heißt, das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Das ist ja dann zu Bethlehem erfüllt worden. Da wird genau diese Stelle zitiert. Licht ist ihnen aufgegangen. Der Herr Jesus ist gekommen. Und im Johannes 8 sagt der Herr Jesus, wiederum redete Jesus zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das heißt, jeder, der Jesus nachfolgt, da gibt es keine Ausnahme. Jeder. Was heißt das für unser Leben? Wir brauchen nicht länger in der Finsternis leben. Wir brauchen nicht in der Dunkelheit bleiben. Mit Jesus leben heißt im Licht leben, im Licht zu wandeln. Und das ist wie so ein 500-Euro-Schein. Ich will den mal zeigen aus Galater 5. Es gibt ja ganz viele Stellen in der Bibel. Ich habe jetzt bloß mal eine genommen, wo ich mal versucht habe, Dinge gegenüberzustellen, die da genannt werden. Da auf der einen Seite die Werke des Fleisches, also das ist immer Ausdruck der Dunkelheit. Das habe ich auch versucht, durch die Schrift ein bisschen darzustellen. Und diese Werke der Dunkelheit sind einfach da in unserem Leben. Da ist Feindschaft, da ist Zank, Zwietracht, Streit, Zorn, Totschlag, Neid, Hurerei, Unreinheit, Eifersucht, Ausschweifung, Gelage, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommt dieses Licht, dieser Lichtstrahl, die Frucht des Geistes, und die ist nicht einfach da. Die muss wachsen. Die müssen wir wie eine Pflanze pflegen. Die muss begossen werden. Die muss gedüngt werden. Da ist Liebe und Freude statt Feindschaft. Da ist Friede statt Zwietracht und Streit und Zank. Da ist Langmut statt Zorn, Freundlichkeit statt Totschlag, Gütigkeit statt Neid, Treue statt Unreinheit, Sanftmut statt Eifersucht und Enthaltsamkeit statt Ausschweifungen und Gelage und dergleichen. Und diese Frucht des Geistes, die können wir nicht einfach so machen. Sie muss in Verbindung zu dem Herrn Jesus wachsen. Er erklärt es am Bild des Weinstocks, dass die Rebe am Weinstock bleiben muss. Und Wachstum braucht stille Zeit. Wachstum braucht Zeit. Stille Zeit. Zeit mit Jesus. Drittens, die Konsequenzen der Ablehnung Jesu, seiner Worte und der Schrift. Kurz gesagt, man bleibt weiter in der Finsternis, man lebt sein Leben weiter in Zank, Streit, Eifersucht, Neid und Feindschaften. Zur Erholung ergeht man sich dann ab und zu mal in Ausschweifungen und Gelagen und bleibt bei alledem leer, freudelos, unzufrieden. Man verbittert mit der Zeit immer mehr. Und das ist noch leider noch nicht einmal das Schlimmste. Wie viel schlimmer ist, dass ein Tag kommt, an dem Gott von einem jeden Rechenschaft fordern wird. Und der Herr Jesus sagt jetzt zu diesem Punkt der Konsequenz, wenn jemand meine Worte hört und nicht bewahrt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu erretten. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Der Zweck, schreibt MacDonald, des ersten Kommens Jesu war nicht, dass Jesus die Welt richte, sondern dass er die Welt errettet. Das sagt der Herr Jesus. Er saß nicht zu Gericht über diejenigen, die seine Worte nicht hören wollten oder nicht an ihn glauben wollten. Das bedeutet nicht, dass dieser Unglaube, dass diese Ungläubigen einer Verurteilung durch ihn am kommenden Tag entgehen werden. Doch dieses Gericht war nicht das Ziel seines ersten Kommens. Hier müssen wir unterscheiden. Ein Gericht wird kommen, aber das Ziel und der Sinn seines ersten Kommens war nicht das Gericht, sondern erst einmal die gute Botschaft anzubieten. Welches ist der Maßstab, nach dem wir dann gemessen werden, nachdem wir gerichtet werden? Hier im Text haben wir zwei verschiedene Begriffe für Wort. Einmal in der Mehrzahl Worte, da steht im Grundtext das Wort Rema. Remata steht da. Das sind also die Aussprüche, das sind Einzelreden. Das ist auch diese Rede, die wir eben gelesen haben von ihm. Das ist immer ein Teil des Ganzen. Und dann steht das Wort in der Einzahl, Logos steht da. Und das ist die Gesamtheit der Summe der Lehren Jesu. Also nicht eine einzelne Rede ist hier gemeint, sondern die Gesamtlehre Jesu. Wenn von dem Wort in der Einzahl. Ich habe das eine dunkelrot, meine Worte sind hier dunkelrot, das sind also die einzelnen Reden. Wer meine einzelnen Reden nicht annimmt, hat den, der ihn richtet, das Wort, das heißt die Gesamtbotschaft, die der Herr Jesus hatte, die wird als Maßstab zugrunde gelegt. Und der Herr Jesus selbst ist ja das Wort, daran will ich noch einmal auch erinnern. Und die Schriften werden bleiben, hier, diese. Diese Schriften werden bleiben. Der Herr Jesus sagt, sie können nicht aufgehoben werden. Sie können nicht aufgehoben werden. Johannes 10 und Matthäus 24. Und die Schrift kann nicht aufgelöst werden, sagt der Herr Jesus. Und sein Wort ist Gottes Wort, 1:1, das Wort des Vaters. Und Matthäus 24. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Das Erste, sagt der Herr Jesus, die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Der Herr Jesus hatte zu seiner Zeit das Alte Testament als Schrift. Also hier ist das Alte Testament vornehmlich gemeint, wenn der Herr Jesus von der Schrift spricht. Wenn er dann von seinen Worten spricht, dann meint er das, was er gesagt hat, was sich im Neuen Testament niederschlägt. Also hier haben wir Altes und Neues Testament. Beides ist Schrift, Beides kann nicht aufgelöst werden. Beides wird nicht vergehen. Diese Worte bleiben also der Maßstab, auch am letzten Tag im Gericht. Alles, was der Herr Jesus sagte, war zu 100% vom Vater beauftragt und autorisiert. Nicht ein völlig neuer Maßstab wird angelegt, wo wir dann überrascht wären beim jüngsten Gericht und sagen, das haben wir ja noch nie gehört. Hätten wir das gewusst, hätten wir doch alles befolgt. Nein, wir werden Bibelworte hören, die wir vielleicht auswendig kennen. Und die werden uns richten oder freisprechen, wenn wir den Herrn Jesus haben. Er steht davor. Aber für die, die ihn ablehnen, da werden diese Worte der Maßstab sein. Die uns altbekannte Schrift. Beachte den stets hochachtungsvollen Umgang Jesu mit den heiligen Schriften des Alten Testaments. Es gibt keine einzige überlieferte Bibelstelle vom Herrn Jesus, wo er da auch nur den Hauch eines Zweifels, auch wenn es um die Autorschaft ging, geäußert hätte. Er hat gesagt, Mose hat gesagt und Jesaja hat geschrieben, nicht Deutero oder wer auch immer, Deutero, Jesaja oder einen dritten gibt es ja da auch angeblich noch. Jesu Worte waren genau die Worte des Vaters, ohne Informationsverlust. Einen ähnlichen Vorgang haben wir auch in dem inspirierten Wort Gottes, der Heiligen Schrift bei der Bibel. Sie ist der göttliche Maßstab, der uns einmal angelegt werden wird. Jakobus schreibt zu diesem Thema, oder meint ihr, dass die Schrift umsonst redet? Glaubt ihr, da steht was da und das meint Gott nicht so? Meint ihr, dass die Schrift umsonst redet? Ihr könnt doch lesen. Was wollen wir mitnehmen? Wir tragen natürlicherweise alle den tödlichen Keim der Sünde in uns, der uns unweigerlich in die ewige Verlorenheit führt. Diese Verlorenheit wird in unserem Text Finsternis genannt. Jesus ist als Licht zu uns gekommen, um uns aus diesem hoffnungslosen Zustand heraus zu befreien. Nur er kann uns in das helle Licht des ewigen Lebens und der ewigen Freude in Gemeinschaft mit dem Vater führen. Und diese Befreiung wird uns nicht aufgezwungen. Sie wird uns angeboten. Wir können den Vater nicht haben ohne den Sohn. Beide sind eine untrennbare Einheit. Kein Weg zu dem ewigen Leben führt an Jesus Christus vorbei. Indem wir Jesus anschauen, ihn betrachten, haben wir Gemeinschaft mit ihm. Dies kann geschehen durch stille Zeit, durch regelmäßiges Bibellesen, durch persönliches Gebet. Und in dieser Gemeinschaft wird er uns verändern. Er wird uns im Glauben stärken. Wir werden ihm ähnlicher werden. Das können wir nicht machen, aber in dieser Zeit, wenn wir uns seinem Einfluss aussetzen, dann wird das an uns geschehen. Hierzu hat er uns sein Wort, die gesamte Heilige Schrift, gegeben. Er hat darüber gewacht, dass wir tatsächlich das unverfälschte Wort Gottes in der Hand haben, welches zu 100% zuverlässig ist. Und auch wenn es hier und da über unseren Verstand hinausgeht, auch über meinen. Jesus Christus ist wahrer Gott. Er bietet uns durch den Glauben an ihn und an sein Wort die Rettung vom ewigen Tod an. Sein Wort, die Bibel, bietet uns absolut zuverlässige Informationen. Ich wünsche euch Gottes Segen in der kommenden Woche und viel stille Zeit. Amen.